Kennt ihr diesen Ausspruch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort? Ja, ich halte eigentlich nicht viel davon, weil ich glaube nicht daran. Aber dieses Denken, dass Leid und Krankheit unmittelbar etwas mit einem konkreten Fehlverhalten zu tun hat, der ist doch weit verbreitet. Und dieses Denken kommt auch im heutigen Predigttext zum Ausdruck. Der heutige Predigttext nach der Perikopenreihe der evangelischen Kirche steht in Johannes 9. Er handelt in Jerusalem, wahrscheinlich im Tempelgelände oder in dessen Nachbarschaft. Wann genau das geschehen ist, ist nicht ganz klar, aber die Ausleger ordnen diese Verse, die Kapitel Johannes 7 bis 10, so in die Zeit zwischen dem Laubhüttenfest und dem Passafest vor der Kreuzigung ein. Zwischen den beiden Festen liegen 6 Monate, also ist das eine Begebenheit aus den letzten 6 Monaten von Jesu Leben hier. Und da heißt es dann, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Es geht also um einen blinden Mann, da er mit dieser Einschränkung nicht arbeiten konnte, blieb ihm ja nur das Betteln. Oder vielleicht bekam er auch von seiner Familie, seinen Freunden mal etwas zugesteckt, aber wer so blind war, wer so Bettler war, der hatte halt ein armes Leben. Der hatte nicht viel, lebte in Armut. Und begehrt waren bei den Bettlern dann die Plätze im und am Tempel. Denn dort waren die Leute wohl freigebiger, gar mehr als an anderen Stellen. Vielleicht waren sie da offener fürs Geben, weil sie gerade unterwegs waren zum Gottesdienst, um Opfer darzubringen. Erinnerten sich an die Barmherzigkeit Gottes und deshalb gaben sie vielleicht mehr. Sonst ist man vielleicht mehr bei seinen täglichen Geschäften und achtet nicht so auf die Menschen, die am Straßenrand sind. Deshalb waren die Plätze am Tempel sehr begehrt bei den Bettlern. Und blind sein war damals wahrscheinlich noch schlimmer, als es heute ist. Und es wurde auch als etwas ganz Schlimmes angesehen. Nach einer rabbinischen Stelle gibt es keinen größeren Kummer und keine größeren und schwereren Leiden als blinde Augen. Deshalb sollen in der messianischen Zeit den Blinden die Augen aufgetan werden. Und nach rabbinischer Legende gab es während des Gesetzesempfangs am Sinai und während des Auszugs aus Ägypten keine Blinden in Israel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, es ist halt eine Legende, die Leute auf die Reise gebracht haben. Aber ich fand das halt interessant, dass solche Legenden existierten. Allerdings hat Blindsein auch im Alten Testament schon einen Doppelsinn, wie auch im Neuen Testament. Neben nämlich der körperlichen Blindheit bezeichnet es eben auch die geistliche Blindheit. Dass man blind ist für das, was Gott in dieser Welt tut und dass auch das in der messianischen Zeit geheilt werden soll. Insofern ist das, was in dieser Geschichte geschieht, nicht nur eine Begebenheit der damaligen Zeit, sondern es betrifft auch uns, wenn auch im übertragenen Sinne. Es geht dann eben um die geistliche Blindheit, die jeden Menschen betrifft und an der jeder Mensch leidet, solange er nicht zu Jesus gehört. Und Jesus sieht diesen Blinden. Es wird nicht gesagt, warum dieser Blinde Jesus aufgefallen ist, denn eigentlich ist es ja einer unter vielen. Da gab es viele Blinde. Und ja, Jesus sieht diesen Mann, während der Blinde Jesus anscheinend überhaupt nicht bemerkt. Oder er hatte keine Hoffnung mehr, dass Jesus ihm irgendwie helfen könnte. Wenn wir andere Berichte lesen, da kamen die Kranken, auch die Blinden, zu Jesus oder haben auf sich aufmerksam gemacht, haben gerufen, haben Hilfe von Jesus erwartet. Aber hier ist die Situation ganz anders. Der Mann tut nichts. Nicht der Blinde geht auf Jesus zu, sondern Jesus kommt zu ihm. Jesus sieht den Menschen, der in Not ist und Hilfe benötigt. Er sieht auch den, der noch gar keinen Gedanken an ihn verschwendet, der sich vielleicht in seinem Elend eingeigelt hat, sich mit dem Schicksal abgefunden hat und keine Hoffnung mehr hat, dass sich irgendetwas ändern kann und der deshalb auch gar keine Initiative mehr entfaltet. Aber wie gut ist, dass Jesus den ersten Schritt macht. Er ist ja auch auf uns zugekommen, als wir noch ferne von ihm waren, als wir überhaupt noch nichts mit ihm zu tun hatten, als wir nicht an ihn dachten, da ist er schon für uns am Kreuz gestorben. Gott geht immer den ersten Schritt und ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen, sondern er nimmt mich so an, wie ich bin, weil er kennt mich sowieso durch und durch. Dieser Blinde hat die Leute irgendwie auf sein Schicksal als Blindgeborener hingewiesen. Heute würde man sagen, er hatte wahrscheinlich ein Schild: Bitte gebt mir ein kleines Almosen, ich bin blind geboren. Irgendwie musste er das ja bekannt gemacht haben, denn die Jünger wussten ja auch, dass das ein Blindgeborener war. Diese zeigten aber eigentlich kein besonderes Interesse an dem Blinden. Sie fragten nicht, wie sie ihm helfen könnten, ob er Unterstützung bedürfte. Sie waren mehr an der Frage nach der Ursache für seinen Zustand interessiert, an der Frage nach der Schuld. So theologische Fragen, auf die es nur schwierig eine Antwort gibt oder gar keine, können einen gut beschäftigen, sodass dann oft die Zeit fehlt, dem anderen wirklich zu helfen, dass sie vom eigentlich Wichtigen ablenken. Für die Jünger war irgendwie klar, wenn einer krank ist, dann liegt es an der Sünde. Entweder an seiner eigenen oder an der von seinen Eltern. Krankheit ist eine Strafe Gottes. Wir fragen vielleicht, wieso kann ein Neugeborenes denn schon gesündigt haben? Wenn er halt blind geboren ist und er gesündigt haben soll, dann ist das ja ein bisschen schwierig eigentlich. Aber auch damals gab es Rabbiner, die lehrten, dass schon Embryos im Mutterleib sündigen können. Ich weiß zwar auch nicht, wie das geschehen soll, aber das gab es. Oder andere meinten, ja, Gott sieht ja, dass er in der Zukunft sündigen wird und bestraft ihn quasi jetzt schon im Voraus. Also irgendwie war das alles verbreitet, um einfach zu erklären, warum jemand krank ist, warum jemand blind ist. Immer wurde das auf Sünde bezogen. Der Rabbi Ami hatte mal festgestellt, es gibt keinen Tod ohne Sünde und kein Leiden ohne Sünde. Ganz allgemein ist das natürlich richtig, weil die Sünde hat dafür gesorgt, dass der Tod in diese Welt gekommen ist, dass es Leid in dieser Welt gibt. Aber das ist ganz allgemein. Das ist nicht unbedingt auf eine spezielle Situation gemünzt, auf ein spezielles Fehlverhalten. So eine mechanische Vergeltungstheologie war im Judentum weit verbreitet und irgendwo steckt sie eben auch heute noch in den vielen Köpfen, eben dieser Satz, kleine Sünden bestraft Gott sofort. Und so ganz unbiblisch ist das ja nun auch nicht. Also irgendwo muss es ja herkommen. Denn bei den 10 Geboten hat Gott mal gesagt, dass er die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied. Also das, was die Eltern falsch machen, das kann durchaus Auswirkungen auf die Eltern und Enkel und Urenkel haben. Körperliche Beschwerden können etwas mit der Vergangenheit in der Familie zu tun haben, müssen es aber nicht. Und vor allen Dingen neben den körperlichen Einschränkungen, es geht ja auch um die geistliche Gesundheit. Und für die ist jeder wirklich selbstverantwortlich, völlig unabhängig von den Eltern. Aber Jesus schiebt diesen Automatismus Sünde gleich Krankheit einen Riegel vor. Sie haben nicht automatisch etwas mit Schuld und Sünde zu tun, nicht mit einer speziellen. Natürlich, es kann einen Zusammenhang geben, aber es muss nicht. Denken wir nur an Hiob. Von dem heißt es, dass er fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig war, dass er das Böse mied und trotzdem widerfuhr ihm unheimlich Schlimmes, dass er all seinen Reichtum verlor, Hab und Gut, seine Kinder starben, seine Gesundheit wurde angegriffen Und er konnte gar nichts dafür. Es hatte nichts Böses getan. Warum also irgendwas geschieht, wissen wir in der Regel nicht. Gott hat aber seine Absichten vielleicht damit. Und sicher ist, dass wir trotz allem in Gottes Hand bleiben. Auch bei diesem Blinden war es so, dass weder ihn noch seine Eltern eine Schuld an seiner Krankheit traf. Natürlich, ganz allgemein hatten sie alle gesündigt. Aber es war eben nicht die Ursache für diese Krankheit. Und Jesus geht jetzt auch nicht so 100% auf die theologische Rätsel ein, das die Jünger ihm gestellt hat, sondern es geht ihm darum, dem Menschen tatsächlich zu helfen. Spurgeon hat mal gesagt, es ist unsere Aufgabe, nicht zu spekulieren, sondern Taten der Barmherzigkeit und Liebe zu vollbringen, gemäß dem Tenor des Evangeliums. Seien wir also weniger wissbegierig und mehr praktisch. Weniger dafür, lehrmäßige Nüsse zu knacken und mehr dafür, den hungernden Menschen das Brot des Lebens zu bringen. Also man könnte auch sagen, ein bisschen mehr Praxis und etwas weniger Theorie, damit die Menschen halt wirklich Hilfe bekommen. Und Jesus sah in dieser Situation eben hinter die Fassade. Er sah nicht nur das Offensichtliche, sondern er sah, was der Vater für einen Plan hatte mit diesem Blinden. An ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Jesus sollte hier die Taten seines Vaters tun. Jesus sollte im Namen Gottes Heilung vollbringen. Gott wollte diese Krankheit benutzen, um Jesus als den Messias zu bestätigen. Denn dass Blinde wieder sehen, Taube wieder hören, Lahme wieder gehen können, das gehört zu den Erkennungszeichen des Messias. Also hier Blindenheilung als Kennzeichen, dass Jesus der Messias ist. Nicht mit Worten, aber mit seinen Taten hat Jesus immer wieder bestätigt, dass er der erwartete Messias ist. Wir haben vorhin die Geschichte von Johannes dem Täufer gehört, wie er im Gefängnis saß. Und er war ja ganz sicher, dass Jesus der erwartete Messias ist, aber im Gefängnis kam ihm Zweifel. Und dann ließ er ihn eben fragen, ja, bist du denn wirklich der, auf den wir warten müssen? Und Jesus sagt dann wieder nicht ja oder nein, sondern er antwortete mit Zitaten aus dem Alten Testament, aus Jesaja. Eben diese Tatsache, dass Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige geheilt werden, Taube wieder hören können. Damit wusste der Johannes, was gemeint war. Er kannte ja die alten Schriften und er wusste, dass sich das auf den Messias bezieht. So musste Jesus also nicht ja sagen, ich bin der Messias, sondern er konnte auf diese Bibelstelle verweisen und auf die Taten, die er getan hat. Und beides zusammen war klar, er ist der Messias. Und an diesem Blinden soll also die Kraft Gottes sichtbar werden. Jesus hat diesen Auftrag zu erfüllen. Und er weiß, dass er seine Aufgaben rasch erfüllen muss. Denn es gibt nur ein begrenztes Zeitfenster, in dem er agieren kann. Deshalb muss jetzt gehandelt werden und nichts auf die lange Bank geschoben werden. Für Jesus hieß das damals, Menschen eben zur Umkehr zu rufen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war seine Kernbotschaft, die er den Menschen brachte, damit sie wieder in eine Beziehung zu dem Vater kommen könnten, damit der Weg ins Himmelreich freigemacht wird. Dazu predigte er, dazu tat er auch Wunder, heilte Menschen. Das eigentliche Ziel war eben immer nicht die körperliche Gesundung, sondern die geistliche, die Berufung zum Glauben. Und das ganze 9. Kapitel beschäftigt sich mit diesem Blinden. Und am Ende, in Vers 38, bekennt er dann vor Jesus, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der Gesandte Gottes bist, der Messias. Das war das Ziel, das Jesus wirklich erreichen wollte. Nicht nur die äußere Heilung, dass er wieder das Tageslicht sehen konnte, sondern dass er innerlich sehend wurde und dass er ihn als den Messias erkannt hat. Und diese Heilung will Jesus eben nicht nur dem Blinden bringen, sondern allen, auch uns. Wobei es da eben nicht um die äußere Blindheit geht, sondern um unsere innere Blindheit. Sehen wir Jesus, haben wir Gott erkannt, um uns von unseren falschen Vorstellungen zu befreien, von der Sünde zu befreien, ist Jesus ja auf diese Welt gekommen, ist er Mensch geworden, starb wie wir, hat alles durchlebt, was auch wir durchleben müssen, bis er schließlich den Tod am Kreuz starb und dann auch wieder auferweckt wurde. Handeln, solange noch Zeit ist. Das gilt dann auch für uns. Jesus redet hier vom Wir. Das heißt, er nimmt seine Jünger mit hinein. Damals waren sie aufgefordert, mitzuhandeln, doch wir müssen handeln, solange eben noch Zeit ist. Auch unser Auftrag ist es, das Erlösungswerk Jesu den Menschen bekannt zu machen, von ihm zu reden, den Menschen ihre Verlorenheit deutlich zu machen und ihnen mitzuteilen, dass es einen Weg daraus gibt, dass Jesus sie erlösen will. Denn wenn wir es ihnen nicht sagen, wer soll es sonst tun? Natürlich könnte Jesus völlig ohne uns handeln und tut es ja manchmal auch. Aber in der Regel will er halt Menschen gebrauchen, will er uns gebrauchen, um seine Botschaft in diese Welt zu bringen. Und die Menschen brauchen Orientierung. Die kann ihnen nur Jesus geben, auch wenn sie das oft nicht wahrhaben wollen. Aber Jesus ist das Licht der Welt. In Johannes 8, Vers 12 hat er das schon gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Solange er in der Welt ist, ist er das Licht, sagt er. Da deutet er schon auf sein baldiges Ende hin, dass er nicht mehr so lange hier auf der Erde ist, dass er eben dann gekreuzigt wird und die Erde verlässt. Solange er in der Welt war, war er das Licht der Welt. Er gab den Menschen Orientierung, sagte ihnen, wo es lang geht. Und jetzt, wo er nicht mehr da ist, ist dann auch das Licht weg? Aber natürlich nicht, denn wir Christen sind ja noch da. Und weil wir durch Jesus das Licht des Lebens haben, können wir das Licht weitergeben. Sind wir jetzt Licht in dieser Welt? Jesus sagt in seiner Bergpredigt ja zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir nicht aus uns heraus, sondern deshalb, weil wir zu Jesus gehören. Er ist der Ursprung allen Lichtes. Wir können es nur weitergeben, so wie der Mond das Sonnenlicht weitergibt und nicht aus sich selber leuchtet. Und so sollen wir eben auch die Menschen darauf hinweisen, wer das wahre Licht ist. Der weiß, wo es lang geht. Derjenige, der uns den Weg zeigen kann, der die Orientierung gibt, die es sonst nicht gibt. Das Chaos dieser Welt zeigt ja, dass man ohne Jesus nichts auf die Reihe kriegt. Da, wo nicht das nach seinen Geboten gefragt wird, da geht alles dem Bach nachher runter. Wenn man immer tut, was einem richtig erscheint, ja, dann gibt es eben nichts Allgemeingültiges. Und es wird ja gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Jeder kann tun und machen, was er will. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber damit wird man letztendlich nicht glücklich, sondern es entsteht nur das Chaos. Und dass es wirklich eine absolute Wahrheit gibt, das will man heute nicht wissen, aber es ist so. Und diese Wahrheit ist eine Person, ist Jesus Christus. Und nur wer sich an ihn und sein Wort hält, ist wirklich auf dem richtigen Weg. Noch lädt Jesus ein. Noch ist Zeit, zu ihm umzukehren, ein Leben mit ihm zu führen. Aber auch das wird eines Tages zu Ende sein. Dann kommt Jesus als Richter wieder und ist nicht mehr der Retter. Und deshalb drängt die Zeit, dass wir davon erzählen müssen, dass wir handeln müssen, ehe diese Zeit vorbei ist. Denn Tag und Nacht sind in der Bibel nicht nur die Tageszeiten, sondern eben auch Symbole für Gnade und Verlorenheit, für Gott und Satan. So ist das hier auch symbolisch zu verstehen. Der Tag ist mehr als das äußere Sonnenlicht, sondern eben auch die Beziehung zu Gott. Und jetzt kommen wir mal endlich zum Blinden. Dieser war bisher nur Statist in dieser ganzen Geschichte. Er hat nichts gesagt und nichts getan. Und dabei bleibt es auch noch ein bisschen. Um ihn zu heilen, macht Jesus einen Brei aus Erde und Speichel. Vielleicht ist das auch ein bisschen Hinweis auf die Erschaffung des Menschen, denn auch dort nahm Gott Staub von der Erde und machte daraus den Menschen. Und Jesus heilt. Aber er zeigt auch, dass er immer anders handelt, immer anders heilt. Es gibt keine Einheitsmethode bei ihm. Hier macht er eben einen Brei, mit dem er den Blinden auf die Augen streicht und dann auch noch einen Auftrag gibt. Bei anderen Heilungen benutzt er auch mal den Speichel, beim Blinden, auch beim Tauben. Aber manchmal handelt er auch anders. Da sagt er nur ein Wort und der andere ist geheilt. Er legt die Hand auf und er ist geheilt oder auch beides zusammen. Jesus fand es wichtig, seine Heilungsmethoden zu ändern, sodass man niemals auf die Methode sich verlässt, sondern auf ihn. Wenn er immer gleich handeln würde, dann würden die Menschen eher die Methode verehren, anstatt dem Messias. Denn die Kraft liegt in Gott und nicht in der Methode. Und Jesus ging auch individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein. Jeder Mensch ist anders und deshalb begegnet Jesus auch jedem Menschen anders. Das gilt bis heute. Gott handelt jedes Mal anders. Und man kann nicht sagen, ja, letztes Mal hat er so gehandelt, also wird er heute wieder so handeln. Er lässt sich in kein Schema pressen. Er ist souverän. Und damit kommen wir als Menschen manchmal nicht so ganz klar. Aber es ist so. Und wir müssen uns darauf einlassen. Und ich frage mich, was mag dieser Blinde gedacht haben, als Jesus ihm diesen Brei auf die Augen gestrichen hat? Vielleicht hat er so gedacht, Mensch, was macht dieser Jesus da eigentlich? Da streicht er mir diesen ekligen Brei auf die Augen und ich sehe immer noch nichts. Ich bin noch genauso blind wie vorher. Was soll das Ganze? Aber Jesus will die Heilung nicht ohne den vertrauensvollen Gehorsam des Blinden. Deshalb gibt er ihm die Anweisung, zum Teich Siloa zu gehen und sich dort zu waschen. Und der Blinde traut sich, Jesu Worten zu gehorchen. Und er geht los. Der Blinde glaubt Jesus, obwohl er immer noch blind ist. Noch sieht er nicht. Und er hätte sicherlich tausend Gründe anführen können, warum es für ihn als Blinden noch viel zu gefährlich ist, sich auf diesen Weg zu machen. Oder sagen, wenn ich da weggehe, dann entgehen mir Einnahmen. Ich finde, ich habe sowieso schon so wenig zusammengebettelt. Also wenn ich jetzt auch noch weggehe, dann verliere ich nochmal. Ich habe nicht die finanziellen Ressourcen, das zu machen. Aber er vertraut Jesus und geht los. Gehorsam ist ein Ausdruck von Vertrauen. Gehorsam ist sichtbarer Glaube. Und Gott teilt eben nicht immer am Startpunkt, sondern oft erst auf dem Weg. Viele Wunder sind erst dann geschehen, wenn Menschen gehandelt haben und losgegangen sind. Zum Beispiel die 10 Aussätzigen. Auch sie mussten zu den Pharisäern gehen und sich anschauen lassen. Erst da wurden sie geheilt, nicht als sie bei Jesus losgingen. Und so ist es auch bei uns. Wir können auch nicht warten, bis wir alles verstanden haben, was um uns herum geschieht. Bis wir verstanden haben, was Jesus eigentlich von uns will und warum er das von uns will. Jesus erwartet nicht das von uns, sondern er erwartet, dass wir im Vertrauen und Gehorsam sind. Dass wir dann losgehen, wenn er es uns sagt, auch wenn wir noch nicht wissen, wo wir ankommen. Aber dann kann er auch Wunder tun. Der Glaube zeigt sich eben im Tun, nicht im Verstehen. Und tatsächlich, nachdem er sich am Teich Siloa gewaschen hat, ist der Blinde nicht mehr blind. Er kann sehen. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht er die Umwelt, sieht die Farben, sieht das Tageslicht, entdeckt die Welt ganz neu und anders als bisher. Bisher war alles dunkel, jetzt sieht er den Unterschied zwischen hell und dunkel. Sein Vertrauen ist nicht enttäuscht worden. Und was wird das für eine Freude bei ihm gewesen sein? Der Text sagt nichts darüber aus, ob er da gesprungen, gejubelt ist, gesungen hat, wie er Gott gedankt hat oder was er auch immer gemacht hat. Aber die Heilung der Augen ist eben Aufgabe Gottes. Macht Gott, macht der Messias. Deshalb nochmal, diese Heilung bestätigt Jesus als Gott und Messias. Und dann macht der Blinde eins. Er geht nicht einfach in die weite Welt, um was Neues zu erleben, um Remi-Demi zu machen, sondern er geht zu seinem Ausgangspunkt zurück, da, wo er mal losgegangen ist. Und bis er dann wieder bei Jesus ist, das könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen, erwartet ihn noch ein regelrechter Spießrutenlauf. Denn die Pharisäer sind richtig empört über das, was geschehen ist. Es ist doch Sabbat. Wie kann Jesus dann heilen? Schon das Brei anrühren ist ja eigentlich verboten am Sabbat. Und deshalb sind die ganz empört und wollen mit dem allen nichts zu tun haben. Und sie stoßen den ehemaligen Blinden aus ihrer Mitte heraus. Aber Jesus begegnet ihm dann noch einmal, redet mit ihm und stellt ihm dann die entscheidende Frage. Willst du mir vertrauen? Willst du dich mir anvertrauen? Und dann sagt der Blinde eben, ehemalige Blinde, Herr, ich glaube, und fiel vor ihm nieder. Das heißt, die wahre Begegnung mit Christus endet nicht in irgendeiner Bewunderung, was für ein toller Mann er ist, sondern in der Anbetung. Der Mann betet Jesus an, weil er ihn gefunden hat. Und die größte Heilung ist eben nicht, dass er jetzt sehen kann, sondern dass er Christus begegnet ist und dass er ihn erkannt hat als der Herrn der Welt, als der Messias. Und das wünsche ich uns auch, dass Jesus uns die Augen auftut und dass wir ihn als den Herrn dieser Welt, als den Christus erkennen, der uns erlösen will. Ich bete und bitte euch dazu aufzustehen, soweit es euch möglich ist. Danke, Jesus Christus, dass du dich aufgemacht hast, um mich und uns zu suchen, dass du den ersten Schritt auf uns zugemacht hast, als wir noch ganz fern von dir waren. Und danke, dass du uns annimmst, wie wir sind, dass wir uns nicht erst verändern müssen, sondern dass du uns veränderst, wenn wir zu dir gehören, dass du uns dann in dein Bild umgestaltest. Und mach uns das immer wieder neu bewusst, was es dich gekostet hat und wie herrlich es ist, mit dir zu leben, dass wir einfach auch in diese Anbetung hereinkommen und dass unser Leben dich widerspiegeln kann. Mach uns Mut, dein Wort auch weiterzugeben, auch dort, wo es schwierig ist, wo man das nicht mehr hören will, dass wir trotzdem zu dir stehen und dich bezeugen. Und danke, dass wir einfach wissen, wir sind in deiner Hand geborgen und du hältst uns auch in schwierigen Situationen und führst uns dadurch. Danke, dass wir mit dir auf der Seite des Siegers sind und dass es sich wirklich lohnt, mit dir als dem Messias, als dem Christus zu leben in dieser Welt und dann auch in der Ewigkeit. Amen.